Talking Heads. Kluge Köpfe vor dem Mikrofon. Innovationen. Trends. Insights. Im Podcast von Business Upper Austria geben Branchenkennerinnen und Kenner exklusive Einblicke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Frauen fahren anders. Sie haben andere Bedürfnisse an ihre Fahrzeuge und andere körperliche Voraussetzungen. Und nein, es geht hier nicht darum, dass wir einen größeren Schminkspiegel im Auto benötigen, sondern dass einfach an den Bedürfnissen von Frauen vorbeikonstruiert wird. Das betrifft aber nicht nur Frauen, sondern ganze Familien, ältere Personen und Menschen mit Beeinträchtigung. Wie neue Mobilitätslösungen nicht nur innovativ, sondern auch inklusiv gestaltet werden können, wollen wir heute klären. Mein Name ist Doris Straub und ich bin Projektmanagerin im Automobilcluster der oberösterreichischen Standortagentur Business Hub Austria. Bei mir zu Gast ist heute Lina Mooshammer. Sie ist CEO und Gründerin der Mobilitätsplattform Point End und Mitbegründerin des Women in Mobility Netzwerks Österreich. Herzlich willkommen, Lina Mooshammer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
Frau Mooshammer, sind Autos geschlechtsneutral?
Das ist eine lustige Frage. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn man jetzt sich Frauen anschaut, ist das auf einer Seite, sind das Bedürfnisse einfach aufgrund unseres Körpers, unserer Körpergröße, Zusammensetzung. Und die anderen Themen sind eigentlich Themen wie Betreuungsaufgaben, wie eben Mobilität, das Familie, diese Anforderungen, die dadurch entstehen, die jeder und jede hat, die eben auch Betreuungsaufgaben haben. Und das sind insbesondere immer noch Frauen.
Das heißt, im Endeffekt sind Autos jetzt nicht geschlechtsneutral. Und welche Nachteile, denken Sie, haben autofahrende Frauen?
Ein großer Punkt ist einfach unser Körper, unsere Körpergröße und Zusammensetzung. Beispielsweise bei einem Autounfall haben wir ein über 70% höheres Risiko, uns zu verletzen. Das hängt einerseits auch damit zusammen, dass Crash-Test-Dummies bis heute oft nur so eine Standardgröße haben und dementsprechend dann auch die Autos gebaut werden. Das ist aber natürlich auch eben die Körpergröße. Wer kennt es nicht, man stoßt vorne mit den Knien an, wenn man versucht, zum Gaspedal zu kommen. Also da spielen ganz viele körperliche Themen mit rein. Und eben auf der anderen Seite sind das auch Themen wie Betreuungsaufgaben, wie eben mit Kindern unterwegs sein, viele Wegeketten zu haben. Das Typische ist, man geht von A nach B. Ein sehr einfacher Weg. Ich fahre in der Früh von zu Hause in die Arbeit. Das ist, und vielleicht am Weg nach Hause ins Fitnessstudio oder ich gehe noch einkaufen. Aber das sind sehr simple Wege. Wenn man aber Betreuungsaufgaben hat, sei es jetzt Kinder, sei es aber auch ältere Personen, dann wären es oft sehr komplexe Wegeketten und natürlich viel mehr Herausforderungen. Und egal, ob ich jetzt mit dem Auto unterwegs bin oder ob ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, das ist einfach eine Herausforderung, wenn ich nicht alleine simple Wege habe, sondern wenn das komplizierter wird.
Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, dass Frauen jetzt nicht nur benachteiligt sind aufgrund von den körperlichen Begebenheiten, sondern einfach auch wegen den vielfältigen Aufgaben, die Frauen zusätzlich zu Männern noch übernehmen, seien es jetzt Betreuungsaufgaben für Kinder, für ältere Menschen, aber immer meistens eben den Einkauf übernehmen oder zusätzliche Wege haben, also einfach viel mehr verschiedene Wege als jetzt ein Mann. In den letzten Jahren gibt es ja immer mehr E-Autos auf dem Markt. Hat sie durch diese E-Mobilität für die Frauen etwas verändert?
Also grundsätzlich ein Auto ist ein Auto, aber natürlich gibt es Unterschiede. Das eine ist, ein E-Auto ist eigentlich um einiges komfortabler, sei es jetzt durch weniger Wartung, sei es, dass das Auto direkt in der Nacht geladen wird und man da früh gleich losstarten kann und nicht auch noch den Weg zur Tankstelle beispielsweise hat. Also eigentlich das Thema ist, es ist komfortabler. Gleichzeitig werden die Autos immer größer, sie werden immer schwerer und das ist natürlich nicht nur für die Umwelt schlecht, sondern auch ein Thema der Leistbarkeit. Man braucht zum Beispiel beim E-Auto 2/3 mehr Energie. Das ist, da kommt einfach auch viele Kosten auf einen zu, wenn man nur so teure Autos zur Verfügung stehen. Also nicht nur im Kauf, sondern auch eben auch dann in der Nutzung. Und das andere Thema ist, E-Mobilität ist einfach immer noch für viele eine neue Technologie. Und es zeigt sich schon, dass Frauen zwar offener sind, statistisch gesehen, für neue Maßnahmen, für Maßnahmen in Richtung umweltfreundlichere Mobilität, was ja auch E-Mobilität ist, aber gleichzeitig sind sie etwas zurückhaltender, wenn es um neue Technologien geht. Wie gesagt, alles so statistische Daten, aber es zeigt sich eben doch. Und ein großer Part ist auch dieses Thema Mental Load. Wenn ich schon 10 Dinge auf gleichzeitig machen muss und mein Tag vollgepackt ist, möchte ich mich vielleicht nicht noch mit einer neuen Technologie oder neuen Dingen auseinandersetzen. Dementsprechend ist es auch extrem wichtig, bei diesem Schritt zur E-Mobilität zu zeigen, dass es eigentlich das Ganze einfacher macht, aber gleichzeitig auch zu begleiten. Und es ist einfach, es ist etwas Neues, man muss es ausprobieren, es ist vielleicht ein bewussteres Fahren, eben aufgrund des Ladens und Co. Und das ist doch ein Umstieg.
Vielen Dank dafür. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie denken, dass E-Mobilität generell für Frauen spannender ist oder auch für Frauen, die das Leben einfach einfacher macht, aber dennoch einfach dadurch, dass man so einen großen Mental Load als Frau hat und einfach so viele verschiedene Verpflichtungen hat und so einen großen Rucksack immer mitschleppt, dass man sich dadurch einfach auch schwieriger mit neuen Technologien und mit generell Neuigkeiten auseinandersetzen kann, auch wenn es im Endeffekt eine Erleichterung bieten würde?
Genau, das ist eine gute Zusammenfassung und eben auch ganz wichtig, dass am Markt mehr leistbare und auch kleinere Fahrzeuge im E-Mobilitätssektor zur Verfügung stehen.
Inwieweit werden Frauen eigentlich bei der Entwicklung von Fahrzeugen überhaupt jetzt mit einbezogen?
Also über den ganzen Sektor gesehen sind unter 20%, also knapp 19% Frauen im Transportsektor in der EU. Das heißt, ein sehr geringer Anteil. Er ist ein bisschen über 20% in Österreich, aber da ist einfach noch Luft nach oben. Und was man sieht, wenn eben auch Frauen nicht im Management, nicht im Team, nicht in der Produktentwicklung vor allem dabei sind, dann entstehen auch Produkte, die nicht unbedingt auf sie zugeschnitten sind. Das kann man natürlich nicht nur auf Frauen ummünzen, sondern auf alle anderen Zielgruppen genauso. Und man sieht eben auch, wir haben jetzt eine Studie gemacht mit über 100 Mobilitätsunternehmen in der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz und die bestätigt diese Annahme genauso.
Welche Chancen würden sich dann ergeben, wenn man Frauen bereits oder andere Gruppen auch bei der Konzeptionierung bereits mit an Bord nimmt?
Also was sich ganz klar zeigt, wenn Frauen im Management sind, dann sind auch Frauen im Team, sind auch Frauen in der Produktentwicklung und sind auch mehr Frauen als Kundinnen. Also diese Kaskade spiegelt sich sehr wieder auch in unseren Zahlen. Dementsprechend, ich meine, ich plane für das, was ich kenne. Man hat immer so seinen Raum, dementsprechend wichtig, da möglichst viele Blickweisen mit einzubinden. Und dann sieht man es aber auch in den Nutzerinnenzahlen, dass eben auch dann mehr Frauen beispielsweise das Fahrzeug nutzen. Vielleicht nur so Beispiele, worum es da geht. Ich meine, ich habe den Crashtest-Dummy schon angesprochen, dass man sagt, man nutzt dann vielleicht auch mal einen kleineren und auch einfach andere Crash-Test-Dummies gibt es mittlerweile auch in den Proportionen von Frauen. Aber das sind auch so Themen wie Navigations-Apps, die immer noch besser auf tiefe Stimmen reagieren als auf hohe. Und dementsprechend, dass man da sagt, man nimmt dann doch vielleicht ins Testing auch gezielt diese Personengruppe mit rein, damit die Technologie, die wir anwenden auf den verschiedensten Ebenen, dann halt auch wirklich für die Zielgruppe funktioniert.
Das ist voll spannend, ja. Weg vom Auto jetzt mal. Gibt es Benachteiligungen auch für andere Mobilitätsformen, jetzt sei es jetzt für Frauen oder für andere Gruppen?
Ja, also das gilt natürlich auch für andere Gruppen. Beispielsweise Menschen mit dunkler Hautfarbe werden schlechter von so Scans oder so Gesichtserkennungssoftwares erkannt. Also das geht in alle Facetten der Diversität hinein und geht auch über alle Angebote. Sei es eben öffentlicher Verkehr, Bike-Sharing, Carsharing und so weiter. Also das ist jetzt nicht nur ein Thema der Autobranche, das ist ein Thema der gesamten Transport- und wahrscheinlich auch anderen Branchen, dass wir mehr auf die verschiedenen Bedürfnisse Rücksicht nehmen sollten. Und das ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich sage, ich kann mehr Zielgruppen erreichen, ich habe mehr Nutzerinnen für mein Produkt. Das ist natürlich ein Zukunftsthema, wo wir hoffen, dass da auch noch immer mehr Unternehmen auch drauf aufspringen und sagen, ich möchte mich auch mit meinen Nutzerinnen auseinandersetzen. Und vielleicht nur da ein Beispiel. Es sind komplexe Maßnahmen, die vielleicht getan werden, also die notwendig sind. Aber das sind auch oft ganz einfache Maßnahmen. Sei es beispielsweise bei einem Scooter, dass man kleinere Griffe macht, damit auch Menschen mit kleinen Händen wirklich rundgreifen können und sicher fahren können. Das kann das einfache Zubuchen von Kindersitzen in Carsharing-Autos sein, wo dann plötzlich auch Familien die Möglichkeit haben, das Service zu nutzen. Also das geht wirklich auch ins so kleine Details, beziehungsweise Maßnahmen, die jetzt auch nicht kostenintensiv sind, aber gleich mal für eine Zielgruppe einen extremen Mehrwert bietet.
Ich finde es gerade wirklich sehr spannend, muss ich sagen. Was man alles einfach beachten kann oder sollte und auf wie viele verschiedene Zielgruppen es gibt, das ist einfach wirklich sehr spannend. Und wenn wir jetzt weggehen von den Frauen und hin zu älteren Personen oder Menschen mit Beeinträchtigungen, nur als Beispiel, wo würden da jetzt so klassische Hürden liegen, einfach entweder beim Auto oder generell bei Fortbewegungsmitteln verschiedenster Art?
Also was ich immer sehr spannend finde, wenn man mit Menschen spricht, die eine Behinderung haben, die sagen am meisten, ich fühle mich nicht unbedingt von meiner Behinderung beeinträchtigt, sondern ich fühle mich von meiner Umwelt beeinträchtigt. Das heißt, wenn sozusagen das Angebot da ist, dass mir es macht, beispielsweise ohne Stufe in die Straßenbahn zu kommen oder eben der Sitz, wo man dann auch den Griff hat, um sich gut reinhieven zu können und diese Themen, dann ist das eigentlich auch keine wird die Einschränkung nicht gefühlt. Und ich glaube, genau so müssen wir auch denken, wenn wir Mobilität gestalten, möglichst auf die Zielgruppen zuzugehen, die sagen, ich habe vielleicht mehr Bedürfnisse. Und wenn es für die funktioniert, ist es wirklich komfortabler für alle. Wir sehen es halt bei vielen Maßnahmen. Wenn das jetzt eine Maßnahme ist, speziell für ältere Menschen, das heißt dann nicht, dass es nur für die Zielgruppe besser wird, sondern für viele andere auch. Und wir arbeiten ja auch sehr viel mit Startups zusammen, die die verschiedensten Angebote schaffen und Verbesserungen. Und da gibt es auch Startups, die sagen, ich habe jetzt ein Produkt, das mache ich jetzt gezielt für Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung haben, sind aber dann auch beispielsweise durch unser Programm draufgekommen, das kommt eigentlich Radfahrenden total zugute. Also da ist etwas dahinter, das ganz eine andere Zielgruppe auch super findet. Und das sind echt tolle Erfahrungen, die man da einfach macht.
Das heißt, wenn ich jetzt die Entwicklungen mache für jemanden, der eine Beeinträchtigung hat oder der sich vielleicht nicht so schnell fortbewegen kann oder auch für andere Einschränkungen, jetzt heißt Sehbehinderungen oder anderes, dann kommt das oftmals auch anderen Zielgruppen zugute. Also jetzt bei Gehbeeinträchtigung würde ich jetzt mal denken, zum Beispiel eine Frau mit Kinderwagen als Beispiel, die was dann natürlich auch leichter hat, wenn es keine Stufen in die Straßenbahn gibt. Ich denke, hier sollte man auf jeden Fall ansetzen und dieses Thema weiterverfolgen. Aber eine Frage hätte ich jetzt. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich selbst verstärkt mit Inklusivität in der Mobilität beschäftigt haben? Gibt es da einen Auslöser, irgendeine Beobachtung oder was hat Sie dazu geführt?
Ja, ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren in der Branche. Man sieht auch eine Entwicklung. Aber es war von Anfang an so, wenn man auf ein Event geht, wenn man auf eine Veranstaltung geht, man ist eine von wenigen. Und das fällt natürlich auch auf. Oder sei es auch im, ehrlich gesagt, auch im Umgang teilweise. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Aber man merkt schon, man muss sich noch als Frau beweisen. Man muss zeigen, man hat Kompetenz. Und wie gesagt, ich finde es sehr angenehm zu sehen, dass das jetzt schon um einiges besser ist. Und mein Anstoß war eigentlich die Gründung von Women in Mobility in Österreich. Wo wir gesagt haben, wir wollen das Netzwerk, das es damals schon in Deutschland gegeben hat, für Frauen in der Mobilität nach Österreich bringen. Und hier schauen, dass wir eine Sichtbarkeit von Frauen in der Branche schaffen, dass wir uns vernetzen, dass wir aber auch in Kooperation arbeiten mit Events, mit anderen Organisationen, um in den Austausch zu kommen, einfach um sozusagen im Tun den Sektor zu verbessern und auch mehr Diversität reinzubringen.
Das Problem oder die Beobachtung, dass Frauen bei Mobilitätsveranstaltungen unterrepräsentiert sind, kann ich definitiv bestätigen. Das fällt mir nach wie vor auf. Wobei, ich finde, in den letzten paar Jahren hat sich da extrem viel getan. Und es werden immer mehr Frauen auch in der Mobilitätsbranche, auch in Geschäftsführerpositionen und wirklich in Managementfunktionen gibt es immer mehr Frauen auch in der Mobilitätsindustrie. Und ja, das kann man wirklich beobachten oder auch bei Konferenzen, dass es jetzt immer mehr weibliche Speakerinnen gibt zu dem Thema. Denken Sie, das liegt daran, dass wir Frauen uns sozusagen auf die Füße stellen? Oder sind es andere Entwicklungen, die wirklich einfach die Gesellschaft an sich inklusiver machen?
Ich glaube, das sind viele Entwicklungen parallel. Also eine gesellschaftliche Entwicklung, aber auch viele Ambitionen, die man auch im Sektor spürt, um eben auch mehr Frauen ins Team, ins Management zu bekommen. Leider Gottes, die Zahlen, wie ich schon gesagt habe, auf Europaebene sind eigentlich rückläufig, also immer weniger Frauen im Sektor. Dementsprechend sind es wahrscheinlich auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Ländern, auch zwischen den verschiedenen Sektoren innerhalb der Mobilität. Aber ich glaube, da sind schon sehr viele, sei es einzelne Unternehmen, sei es aber auch Brancheninitiativen, die da dahinter sind und wo hoffentlich auch noch viel mehr Schritte getan werden, damit wir in Zukunft dann auch mehr Diversität und jetzt in dem Fall mehr Frauen auch im Management-Team und vor allem auch Produktentwicklung haben. Wenn da eben Diversität besteht, dann sind die blinden Flecken auch einfach weniger und dann ist es auch viel, viel einfacher, dann auch den nächsten Schritt zu machen und wirklich gute Produkte auf den Markt zu bringen.
Sie haben vorher auch schon gesprochen von der Umfrage zu Mobilität und Diversität im Dachraum. Sie haben dabei, ich glaube, über 100 Unternehmen analysiert. Welche Daten sind dabei erhoben worden und können Sie uns schon erste Einblicke geben?
Genau, wir haben eine Umfrage gemacht in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, mit über 100 Unternehmen, Mobilitätsunternehmen aus der Branche quer durch, also von Radfahren bis zur Automobilbranche. Der Bericht ist mittlerweile auch auf unserer Seite zum Download online, also kann auch gerne angesehen werden. Wir haben hier eben gefragt, einerseits zum Team, also wie sind die Unternehmen im Team bereits aufgestellt? Da sieht man eben ganz eindeutig diese Kaskade, wenn mehr Frauen im Management, dann mehr Frauen im Team, in der Produktentwicklung und dann eben auch mehr weibliche Nutzerinnen. Und das zweite Thema waren dann eben auch die Nutzerinnen. Welche Daten werden überhaupt schon erhoben? Was erheben die Mobilitätsunternehmen? Und wie genau schauen sie sich die Daten zu ihren Nutzerinnen auch eigentlich an? Und das war vielleicht noch etwas drastischer, weil insgesamt erheben ein Drittel der Mobilitätsunternehmen keine Daten zu ihren Nutzerinnen. Und nur 17% haben angegeben, dass sie sich's im Detail anschauen. Also beispielsweise Männer, Frauen, wer nutzt mich eigentlich? Und das führt natürlich zu extrem großen blinden Flecken, wo man halt sieht, die Unternehmen, wir haben dann die 17% interviewt, die sich schon genauer anschauen, da ist wirklich, da tut sich auch was und da sind auch wirklich die Ergebnisse, die sagen, ja, plötzlich nutzen uns mehr Familien, nutzen uns mehr Frauen. Also es zahlt sich auch aus, da hinzuschauen. Und eben einerseits auf die Nutzerinnen, aber auch auf die Nichtnutzerinnen. Also wer nutzt mich noch nicht und warum noch nicht? Und was sind da die Hürden? Von dem her hoffen wir sehr, dass, und das ist ja auch das Ziel mit unserem Unternehmen, dass wir mit Mobilitätsunternehmen zusammenarbeiten, um eben Angebote für mehr Zielgruppen zugänglich zu machen und so eben auch den Mobilitätsunternehmen zu unterstützen, dass sie mehr erreichen, mehr Menschen mit ihrem Angebot.
Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, dass einfach ein Großteil der Mobilitätsunternehmen riesengroße potenzielle Zielgruppe liegen lässt. Das heißt, sie arbeiten wirklich daran, dass einfach die Mobilitätsunternehmen wirklich allumfassend Inklusivität leben und auch inklusive Angebote dann zur Verfügung stellen, dass wirklich mehr Familien, mehr Menschen mit Beeinträchtigung, mehr Frauen die Mobilitätsangebote nutzen können. Und an wen richten sich Ihrer Meinung nach die Ergebnisse aus der Studie bzw. der Umfrage? Und gibt es konkrete Handlungsempfehlungen, die man daraus ableiten kann?
Ja, also sehr gut zusammengefasst, das ist unser Ziel. Wir richten uns mit den Ergebnissen natürlich einerseits an Rahmengeberinnen wie der Politik, um auch zu zeigen, hier braucht es auch Schritte, also sozusagen gesamtheitliche Schritte, aber dann auch ganz klar Mobilitätsunternehmen, sich auch selber da anzusehen, wo stehen wir selbst, wo könnte man sich noch verbessern, wo ist auch noch einfach Potenzial da. Und da auch dann Schritte zu setzen, um eben Angebote, oft eben mit ganz kleinen Maßnahmen, für mehr Personen zugänglich zu machen.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke, Frau Mooshammer. Auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn Sie noch mehr zu diesem spannenden Thema wissen möchten, lade ich Sie sehr herzlich zu unserer Veranstaltung zur Automotive 2024 am 6. Juni in der Voestalpine Stahlwelt ein. Die Automotive ist unsere jährliche Tagung für Visionen, Innovationen und Zukunftstechnologien im Bereich der modernen Mobilität. Und neben Lina Mooshammer dürfen wir auch noch weitere spannende Speaker und Speakerinnen wie Markus Schermann von BRP Rotax, Frank Hansen von der BMW Group und Michael Wiesinger von Kodiak begrüßen und noch viele weitere. Außerdem gibt es am 5. Juni auch ein Pre-Event, bei dem wir das Digitrans Test Center für automatisiertes Fahren besichtigen und anschließend in der Voestalpine gibt es noch einen Future Mobility Talk und Netzwerkabend. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und abonnieren Sie unseren Newsletter, um über das aktuelle Geschehen am Standort Oberösterreich auf dem Laufenden zu bleiben.